Grenzen von Wahn und Wirklichkeit. Gestaltung und Moderation Gerhard Wagner. Anlässlich des österreichweiten Tagebuchtages und des Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle wurde am 6., 7. und 8. November 2007 von Theater Jakom ein Stück auf Basis von Tagebuchaufzeichnungen des russischen Balletttänzers Vaslav Nischinsky aufgeführt. In der heutigen Sendung bringen wir Ausschnitte aus diesem Stück, das im Pool 7 des Grünen Kreises am Rudolfsplatz im 1. Wiener Gemeindebezirk stattgefunden hat. Es handelt von fortschreitender psychischer Behinderung und von der Ohnmacht, damit umzugehen. Und von heute unmenschlich erscheinenden Maßnahmen der Psychiatrie. Freak Radio hat am 8. November gemeinsam mit Theater Jakom im Anschluss an das Stück eine Podiumsdiskussion durchgeführt. Doch hören Sie zunächst Ausschnitte aus dem Theaterstück. Es spielen mit Eva Jankowski, die dieses Stück geschrieben und die Aufführungen organisiert hat, Thomas Gross als Nischinsky und Clemens Arp Lindenberg als Diaghilev.
Meine Frau verstand mich nicht, als ich ihr sagte, jeder müsse das tun, was er fühlt. Sie denkt, und deshalb ist sie ohne Gefühl. Mich muss man fühlen und über das Gefühl verstehen. Ich bin ein Mensch, der wie Christus göttliche Weisungen befolgt. Ich weiß, wenn alle zu der Ansicht gelangen, ich sei ein harmloser Geisteskranker, dann wird niemand mehr Angst vor mir haben. Ich bin ein Geisteskranker, der die Menschen liebt. Meine Geisteskrankheit ist die Menschenliebe.
Ich mag die Korrekturen anderer.
Ich bin glücklich.
Deshalb bitte ich darum,
liebe.
Mich stets und in
allem
zu korrigieren.
Und darum lächle ich mir selbst
zu. Ich bin ein Mensch mit Fehlern.
Die Leute glauben, dass ich den Verstand
verlieren
werde,
aber ihre Lehren mag ich nicht.
Bei mir wird.
Ich wiederhole mich nicht, wenn ich über Dinge schreibe, die die ganze Welt interessieren.
Ich denke nicht, deshalb...
Ich hatte keine Universität nötig, denn ich...
Das Publikum staunt gern. Es weiß wenig und staunt deshalb.
Ich mit Politik. Politik ist der Tod. Ich habe den Eroplan ganz vergessen, der mit dem Adler zusammengestoßen war. Der Adler ist ein göttlicher Vogel und man soll ihn nicht töten. Deshalb soll man auch keine Zaren, Kaiser, Könige und ähnliche Vögel töten.
Ich will die Börse ruinieren.
Deshalb werde
ich verabscheue die Börse. Die Börse ist ein Bordell. Ich bin kein Bordell.
Darauf sage ich das Gleiche, was ich über Läuse und die Schleppenlocken gesagt habe. Ich mag die Zaren und die Aristokraten, aber ihr tun nicht
das. Ich töte wilde Tiere.
Ich werde Ihnen ein Beispiel sein, statt sie zu vernichten. Ich werde Ihnen ein Medikament gegen Trunksucht geben.
Ich liebe die Armen. Deshalb werde ich an der Börse spielen, um die Börsianer zu
ich will, dass mir alle helfen, deshalb bitte ich, mich um Hilfe leisten zu ersuchen. Ich will keine Menschen mit schlechten Gefühlen.
Gott will, dass ich gewinne.
Ist das etwa nicht verrückt?
Genial verrückt. Vaslav hatte immer außergewöhnliche Ideen. Er war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Denken Sie nur an Sacre, in dem er eine heidnische Feier inszenierte. Unglaublich. Aber die alten Männer, die im Kreis sitzend, dem Todestanz des jungen Mädchens, das dem Gott des Frühlings geopfert wird, zuschauen, erregte die Gemüter nicht weniger als Faun. Er studierte tagelang die Reliefe der alten Ägypter, Sportler, Tiere. Alles verarbeitete er in seinen Balletten. Er hat sogar mich verarbeitet.
Naja, Sie sind ja auch nicht ganz normal.
Sie verleugnen sich selbst, meine Gute. Ich erinnere Sie nur an Frau de Petit und Frederica de Centia. Er zeichnete unentwickelt Kreise. Das Arbeitszimmer ist übersät mit Entwürfen. Er ist gereizt und überaktiv. Mir scheint, er ist einfach frustriert. Künstlerisch nicht ausgelastet. Ihre Ehe konnte ihn eben nicht befriedigen. Aber ich sehe keine Geisteskrankheit.
Ach, genial, normal, wahnsinnig. Mein Arzt sagt dazu Folgendes. Diagnose. Patient leidet unter einer vermutlich starken affektiven Störung. Erster Nervenzusammenbruch 1914. Myokardschwäche ausgeschlossen. Wahrscheinlich schizophren. Form unbekannt. Heilung? ungewiss. Auf jeden Fall unklares, grenzwertiges Krankheitsbild. So gesehen käme der Patient für eine Insulinschocktherapie in Frage. Einholung der Einverständniserklärung der... Einholung einer Einverständniserklärung der Ehefrau, da Mortalitätsrisiko 10-20%. Voraussichtliche Dauer der Therapie 180 Tage.
Ich hätte dich. Watzer. Was?
Ich hatte übernatürliche Wahrnehmungen. Mein Bewusstsein hatte sich verändert. Ich begann den Kosmos zu fühlen, das Ganze in mir zu erkennen. Und ich begriff plötzlich den Kreis, der Kreis als die perfekte Linie, die perfekte Bewegung und Höchstes. Ich fühlte seine spirituelle Kraft nunmehr in seiner Gänze. Ich habe dieses Buch geschrieben, um meine Erfahrungen mit den Menschen zu teilen. Aber man verstand mich nicht. Christus hatte man auch nicht verstanden. Mir ist klar, dass dies nicht für alle nachvollziehbar ist, aber es ist die Wahrheit. Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt für Sie, aber es ist so. Ich kann es nicht ändern. Vielleicht ist es für Sie nicht wichtig. Und ich sollte lieber schweigen. Aber es muss raus. Das ist das Verrückte. Ich kann es nicht steuern. Es bahnt sich selbst den Weg. Man muss stark sein, die Einsamkeit zu ertragen. Und ich fürchte, dass ich zu schwach bin. Leid erkennen und es verkraften stürzt mich mitunter in eine düstere Welt. Verzeihung. Vergessen Sie's.
Sie dachten, die Abgeschiedenheit in den Schweizer Alpen würde ihn beruhigen?
Ja. Stattdessen meldete er sich beim Skeletonrennen an und brauste tagtäglich in höllischer Geschwindigkeit die Hänge hinab. Er war wie besessen.
Einmal verursachte er sogar einen Unfall mit einem Pferdefuhrwerk, nicht wahr? Naja, heute würde man sagen, no risk, no fun. Sie dürfen das nicht zu eng sehen.
Zum Glück hat er niemanden verletzt.
Na eben.
Ja, aber es hätte passieren können. Seine Stimmungsschwankungen wurden so unvorhersehbar, undurchsichtig, dass ich anfing, mir Sorgen zu machen. Er schrieb und schrieb wie wahnsinnig.
Ich lebe, was ich fühle. Ich sage, was Gott mir sagt.
Da!
Václav, das ist nicht mehr normal. Du hast dich so verändert. Wo ist deine Sanftmut hin? Ich erkenne dich nicht wieder.
Du denkst zu viel. Ich sage dir immer, du isst zu viel Fleisch. Du solltest stattdessen Gemüse essen.
Also was gut für dich ist, muss nicht auch gut für mich sein.
Das Fleisch, Femke, ist der Tod. Du vertraust mir nicht mehr. Du vertraust dem Doktor. Du hast Angst vor mir. Du glaubst, ich werde geisteskrank.
Du benimmst dich in letzter Zeit so nervös. Du arbeitest zu viel.
Ich habe mich verändert, weil Gott es so wollte. Ich bin Künstler, wir Russen sind so, vor allen Dingen wir Künstler. Ich entwickle mich eben. Ich bin Gott, ich bin sein Blut, ich bin Christus. Und ich will, dass du dich auch entwickelst. Oh, Femke, ich liebe dich, ich will dein Glück.
Du bist 30 Jahre alt und führst dich auf wie dein verrückter Bruder.
Ja. Ich bin ein Genie. Ich habe die Rolle des Irren studiert und alle an der Nase herumgeführt, sogar dich und den Doktor.
Was sagst du da? Wir haben uns Sorgen gemacht und
Alles war nur gespielt, oder wie?
Ja, ich habe den Idioten gespielt und ihr habt es geglaubt. Ich will, dass dieser Doktor nicht mehr kommt.
Ja, aber du brauchst ihn.
Femke, bitte, Femke. Ich muss wieder weinen. Ich muss wieder weinen. Ich bin nicht austauschbar.
Was redest du denn da?
Hör auf zu lügen!
Bitte, warte, warte, hör auf damit. Ich habe Angst.
Ich habe Christus ohne Bart und mit langem Haar gemalt. Ich sehe ihm ähnlich, nur dass sein Blick ruhig ist, meiner dagegen ständig in Bewegung. Ich bin ein Mensch in ständiger Bewegung, kein Sitzender. Ich habe andere Gewohnheiten als Christus. Er saß gern, ich tanze gern. Gestern war ich mit meiner kleinen Kira, die wegen ihrer Bronchitis kaum Luft bekam. Ich weiß nicht, warum man Kira eine Maschine zum Einatmen von Dämpfen mit Medikamenten gegeben hat. Ich will nicht, dass die Menschen Medikamente verwenden. Medikamente sind etwas Erfundenes. Ich kenne Menschen, die aus Gewohnheit Medikamente verwenden. Ich finde, Medikamente sind nur als Hilfsmittel unbedingt notwendig, aber in ihnen liegt kein Sinn, denn sie können keine Gesundheit geben. Tolstoi mag keine Medikamente. Ich mag Medikamente, weil sie eine notwendige Sache sind. Ich habe gesagt, dass Medikamente unnötig sind, weil in ihnen kein Sinn liegt. Ich habe die Wahrheit gesagt, weil es so ist. Und wenn Sie mir nicht glauben wollen, lassen Sie es bleiben. Ich vertraue Gott und deshalb schreibe ich alles, was er mir sagt.
Katatonie, Manie, Depression,
Schizophrenie,
Katatonie, Paranoia,
Demenzia,
Katatonie, Manie, Depression, Paranoia,
Demenzia, Schizophrenie. Legitime Namen, aber keine Erklärung.
Was diese Erkrankungen hervorruft, ist bis zum heutigen Tage unbekannt.
Die Forschung auf dem Gebiet der Psychiatrie ist relativ unterentwickelt.
Wir untersuchen seit 40 Jahren diese Krankheit, kennen ihre Symptome, können sie aber nicht heilen. Ja.
Ja.
Mehr können wir leider nicht für sie tun.
Man will mich töten, man will mich töten, Romola. Romola, lass nicht zu, dass man mich tötet.
Dr. Greiber, es ist dringend. Václav braucht wieder eine Morphiumspritze.
Meine Frau glaubte den anderen mehr als mir. Ich war sanftmütig, weil ich mit größter Anstrengung meine Wut unterdrückte. Das kostet sehr viel Kraft. Ich bin der ich immer war. Ich bin dein Mann. Vergiss das nicht.
Du bist krank, Václav.
Anschluss an das Stück fand eine Podiumsdiskussion mit Kurt Neuhold, dem Gastgeber und Leiter für Kunst im Grünen Kreis, mit Hans-Georg Schindler vom Bundessozialamt, mit Ernst Lichtenberger vom Verein Crazy Industries und mit Angelika Klug vom Verein HPE statt. Im Stück sagt Nischinskis Ehefrau an einer Stelle, sie dachte fest, dass ihr Mann geheilt werden könne. Meine erste Frage war daher, haben Sie auch auf Heilung gehofft?
Naja, ich kannte seine Geschichte schon und deshalb habe ich das dann auch nicht gewagt. Grundsätzlich hofft man immer, vor allem auch als Angehörige, dass jemand, der so krank ist, den man sehr liebt, dass der doch wieder gesund werden kann, beziehungsweise dass er ein Leben führen kann mit einer gewissen Lebensqualität. Zumindest so symptomfrei, dass er wieder Freude am Leben empfinden kann und dass er ein Leben führen kann, das ihn ein bisschen aus der Einsamkeit hinausbringt. Also diese Hoffnung, die ist immer da.
Eine andere Frage an Sie, Kurt Neuhold, Leiter für Kunst im Grünen Kreis. An einer Stelle sagt Nischinski, ich habe den Wahnsinn nur gespielt. Und Diaghilev sagt an einer anderen Stelle, er verstand die Spielregeln nicht. Wie ist das mit dem Spiel, mit dem Mitspielen? Spielt das eine Rolle? Hat das was zu tun mit dem Verrücktsein?
Ich muss vielleicht ein bisschen vorausschicken, dass ich meinen Erfahrungshintergrund in der Arbeit in Therapiestationen mit suchtkranken Menschen gewonnen habe. Und bei Suchtkranken gibt es sehr oft auch als zusätzliches Problem ein psychisches Problem, das entweder durch den Konsum von irgendwelchen Suchtmitteln ausgelöst wurde oder wo schon von vornherein durch die Persönlichkeitsentwicklung einfach eine affektive Störung noch zusätzlich vorliegt. Ein weiterer Zugang, den ich persönlich auch zu dieser Frage habe, ist, dass ich selber bildender Künstler bin und ein bisschen dieses Dilemma zwischen Kunst, Grenzüberschreitung und Wahnsinn insofern nachvollziehen kann, weil man, wenn man sich darauf ernsthaft einlässt, in innere Tiefen schaut, die mit Sachen und Problemen konfrontiert wird und die versucht, ästhetisch in den Griff zu bekommen, wo einem manchmal Angst und Bang wird. Und gleichzeitig ist es so, dass, weil jetzt die Strukturen eine Rolle spielen, dass es, wenn man die Fähigkeit hat, über vielleicht sogar formale Ausdrucksmittel seine inneren Gedanken und sein künstlerisches Schaffen umzusetzen, dass man dann eine kleine Hilfestellung hat, dass man nicht abstürzt. Die Frage ist, wenn so ein doch sehr beeindruckender oder weltberühmter, einzigartiger Tänzer, ob man mit normalen Erfahrungen aus einer Therapiestation das Ganze beurteilen kann. Auf alle Fälle ist zu sagen, dass er auch mit seiner eigenen Situation so gelitten hat und dass ihm seine eigenen Grenzen verloren gegangen sein dürften, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr fähig war, das künstlerisch umzusetzen. In der Arbeit in der Therapiestation ist oft so, dass durch die äußeren Strukturen wir versuchen, künstlerische Medien und künstlerische Ausdruckstechniken den Menschen anzubieten, um vielleicht sogar so etwas wie Struktur wieder zu entwickeln und über diese künstlerischen Mitteln auch einen Zugang zu sich selber wieder zu entdecken, weil eine Sucht oder der Konsum von einem Rauschmittel hat leider meist die Auswirkung, dass genau durch dieses Gift die Möglichkeiten des Ausdrucks verringert werden und die Leute sind einfach in einem ziemlichen Dilemma in dem, dass wenn sie in der Suchtphase sind, wirklich kreativ sein können. Und das ist sozusagen einmal mein erster Zugang zu dem Thema.
Beim Thema Kunst würde ich gerne bleiben, Ernst Lichtenberger. Sie sind bei Crazy Industries und Sie haben auch ein bisschen was mit Kunst und psychischer Behinderung zu tun. Vielleicht erzählen Sie mal Ihren Zugang.
Ja, für uns war das eben so. Es hat sich ja, nachdem wir über zwölf Jahre Selbsthilfe gemacht haben, mit Urlaubsprojekten, Gesundheitsstammtisch und so weiter, hat sich die Frage ergeben, oder es ist die Frage auf uns zugekommen, dass es Leute gibt, Menschen gibt mit psychischen Behinderungen, vor allem aus dem Bereich der Psychosen, die eben kreativ was tun wollen. Und so ist es dazu gekommen, dass der Herr Christian Horvath vom Verein Kreis, der Gründer des Vereins Kreis Industries, im Jahr 2000 das Atelier Sonnensegel gegründet hat, um Menschen mit psychischen Behinderungen einen Freiraum, einen kreativen Freiraum zu geben, um im öffentlichen Raum ihre Kunstwerke, vor allem als Maler, zu produzieren. Und auch das war eben auch der Anspruch eben auch dieser Leute eben durch die Kreativität etwas zur Krankheitsbewältigung beizutragen. Es hat sich aber dann auch so ergeben, vielleicht zu dem, parallel zu dem Stück ist, dass die Leute auch ihre akuten Sachen eben dann auch ausgelebt haben, ausagiert haben und dass für uns dann neben den künstlerischen Aspekten auch dann die Erkrankung an sich dann auch sehr zum Vorschein gekommen ist und da natürlich wir keine Therapeuten, Ärzte oder Psychologen sind, das natürlich auch für uns sehr schwer handhabbar war. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dieses Atelier Sonnensegel, wie es wir verstanden haben, für uns ein sehr großer Erfolg war. Wir konnten 20 Ausstellungen in Galerien machen, wir konnten dort Bilder verkaufen am freien Kunstmarkt, also nicht keine Maltherapie, so wie es in der stationären Versorgung angeboten wird. Und das glaube ich auch, dass das den Künstlern sehr geholfen hat.
Herr Hans-Peter Schindler vom Bundessozialamt, Sie haben ein bisschen einen anderen Zugang, vor allem auch in beruflicher Hinsicht. Ihnen geht es darum, dass Menschen, die auch psychische Behinderungen haben oder psychische Erkrankungen haben, entweder im Arbeitsmarkt bleiben können oder vielleicht auch wieder einsteigen können. Was tun Sie vom Bundessozialamt?
Also nicht nur einsteigen, verbleiben können, sondern auch Arbeitsplätze schaffen. Wir vom Bundessozialamt haben einen breiten Leistungskatalog, wo wir auch psychisch behinderten Menschen unter die Arme greifen können, finanziell durch Einstiegshilfen oder Rehabilitationsmaßnahmen. Und in letzter Zeit war es besonders die Beschäftigungsoffensive der letzten Bundesregierung, die aber jetzt fortgesetzt wird, wo wir nicht mehr schauen, ob wer eine begünstigte Eigenschaft hat, sondern es reicht, wenn wer feststellbar ist, also eine Erkrankung hat. Aber da kann man im Rahmen von Projekten Betroffenen sehr gut helfen.
Also das heißt, man verlangt jetzt nicht mehr den Ausweis, zeig mir deinen Ausweis, sondern nein, Sie sind jetzt großzügiger sozusagen.
Die Glaubhaftmachung reicht in vielen Bereichen.
Ja. Und was für Projekte machen Sie da?
Wir haben ein Projekt mit der HPE in Wien, wo Angehörige gefördert werden, die sich sehr kümmern um Menschen mit psychischer Behinderung. Wir haben dann ein Projekt mit Promente Wien, ähnlich, wo Mentoring angeboten wird, wo Arbeit mit Selbsthilfegruppen und Peer Counseling.
Was ist das, Peer Counseling?
Ja, Betroffene beraten Betroffene. Also das in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, immer stärker im Kommen ist. Und das fördert das Bundessozialamt besonders, eben durch diese Promente. Wir haben auch mit Sonnensegel gearbeitet. Wir kennen alle den Herrn Christian Horvath.
Den Gründer vom Sonnensegel.
Wir waren auch im Sonnensegel. Wir kennen auch die ausstellenden Künstler. Wir sind beeindruckt. Wir haben heuer auch im Rahmen eines kleinen Filmfestivals eine Ausstellung gehabt. Und wir lernen halt immer noch. Das Bundessozialamt zieht sich als Drehscheibe für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen. Und um Drehscheibe sein zu können, muss man halt immer auch sich fortbilden und weiterbilden. Und wir haben ja auch Projekte mit anderen.
Der Herr Schindler hat gerade gesprochen von Angehörigen unter anderem. Jetzt ist die Frage, und ich denke mir, das ist ja auch im Stück ein bisschen herausgekommen, wenn ich mit Menschen mit psychischen Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu tun habe, wie lerne ich denn damit umzugehen? Das ist sicher schwierig und Frau Klug, für Sie war es besonders schwierig, haben Sie mir mal erzählt.
Ja, es ist ein ganz langer Lernprozess. Es beginnt, man muss einmal verarbeiten, oje, da ist jemand, den ich sehr liebe und der ist plötzlich krank. Der hat eine Erkrankung, mit der ich nie gerechnet hätte. Also alles andere wäre mir in den Sinn gekommen, nur nicht, dass ich einmal ein psychisch krankes Kind haben würde. Dann dauert es, bis der Kranke damit umgehen kann, bis man selbst damit umgehen kann. Das ist ein ganz, ganz langer Weg und man macht sehr, sehr viele Fehler auch im Umgang mit den Kranken. Am Anfang denkt man, ja, das muss doch schneller gehen und wenn er die Tabletten nimmt und wenn er das macht, na, dann wird er ja bald wieder gesund. Und irgendwann kommt man drauf, dass man das eigentlich gar nicht forcieren kann. Man kann nur dabei sein, man kann wirklich beistehen, begleiten, ihm zeigen, dass man ihn mag, ihm Wertschätzung entgegenbringen, versuchen, dass er nicht zu vielem Stress ausgesetzt ist und ihn so diesen Weg begleiten, dass er weiß, da gibt es das Sicherheitsnetz der Angehörigen, die sind immer da und was immer ich mache, da kann ich mich auch wieder zurückziehen.
Ich hätte noch eine andere Frage, nämlich die, wie merkt man eigentlich, was normal, verwenden wir jetzt diese banalen Begriffe, abnormal, verrückt oder wahnsinnig oder normal ist, krank ist oder gesund ist. Woran haben Sie es denn gemerkt?
Also das ist auch sehr unterschiedlich und auch sehr oft ist es sehr schwer zu merken und ich bin sicher, wir haben es nicht gemerkt, gleich als die Krankheit ausgebrochen ist. Das ist so ein schleichender, langsamer Weg und irgendwann wird es aber so offensichtlich, was er sagt, das kann nicht stimmen. Was er tut, das ist nicht nachvollziehbar. Es ist seine Sichtweise etwas verrückt. Er macht es etwas anders und so oft so Kleinigkeiten, die sich summieren und in seinem Fall ist er dann so auffällig geworden. Da war es dann klar. Und dann konnten wir ihn zum Glück überreden, zu einem Arzt zu fahren. Und da wurde er dann sofort ins Krankenhaus eingewiesen.
Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Grenzen. Grenzen sind wichtig. Grenzen sind, was ich gehört habe, auch bei psychisch erkrankten Menschen oder bei psychisch behinderten Menschen wichtig. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht? Und wie ist es Ihnen gegangen dabei?
Ja, also das Grenzziehen, das gehört so zu den wichtigsten Verhaltensweisen im Umgang mit Erkrankten, weil sehr oft, also jetzt spreche ich wiederum eher von der Schizophrenie, sehr oft weiß der Erkrankte ja gar nicht, wie weit kann ich gehen. Und wenn er dann nicht jemanden hat, der sagt, stopp, weiter geht nicht, weiter darfst du nicht, da schädigst du dich, das schadet, dann wird er immer weitergehen und immer weiter und sich immer mehr schaden. Deshalb ist es sehr gut, wenn man sehr klar ist. Und auch diese Grenzziehung soll halt wertschätzend, liebevoll sein, was man nicht immer zusammenbringt. Also es gibt Situationen, wo man dann auch wirklich furchtbar zornig wird. Und dann muss man halt nachher dann sich wieder entschuldigen. Aber Grenzen sind ganz, ganz wichtig und hilfreich für den anderen, weil es sein Spiegel ist. Dann lernt er, so weit kann ich gehen, aber weiter soll ich nicht mehr gehen.
Herr Kurt-Neuholz, Sie haben ja zu tun mit Menschen, die mit Sucht zu tun haben, und Sie sind künstlerisch mit diesen Leuten tätig. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Grenzen gemacht?
Grenzen sind einerseits in den Therapiestationen, und das sind meist stationäre Einrichtungen, deswegen sehr wichtig, weil durch die Erkrankung oder durch die spezielle Situation, in der die Menschen sind, die mit einem Sucht- oder Abhängigkeitsproblem kämpfen, die haben leider oft ihre Strukturen und ihre fixen Haltemöglichkeiten an sich selbst und am Leben verloren. Und es ist leider oder es ist notwendig, über oft von außen vorgegebene Strukturen Hilfestellungen aufzubauen, damit wieder dieser innere Halt gefunden wird. Ich war anfänglich sehr, sehr überrascht, weil ich bin von der Kunst gekommen und von den freien Projekten und habe geglaubt, dass man das mit sehr viel Freiheit und mit einem sehr spontanen und offenen Zugang regeln kann. Je länger ich jetzt in diesem Bereich arbeite, desto klarer wird mir, dass auch bei den Kunstprojekten, die ich mit befreundeten Künstlern oder kooperierenden Künstlern durchführe, sehr, sehr klare Grenzvorgaben mache und auch sehr klare Themenvorgaben mache, weil innerhalb dieser klaren Vorgaben die Möglichkeiten da sind, in einem überschaubaren Bereich alles auszutesten, und trotzdem ist ein Rahmen da, der auch so etwas wie Halt gibt und der so etwas wie Beziehungsmöglichkeit über diese Rahmenbedingungen ermöglicht. Diese Beziehungsmöglichkeit ist manchmal sehr konfliktreich und die werden ständig ausgetestet, aber damit muss man umgehen, und das ist aber gleichzeitig dann auch oft in der Arbeit ein sehr produktiver Schritt.
Wir haben ja vorhin vom Spiel gesprochen, ich habe da zitiert. Sie haben einmal gesagt, etwas Wichtiges ist, dieses Spiel nicht mitzuspielen. Mhm. Was haben Sie denn damit gemeint?
Na, es ist genau zum Beispiel bei Workshops, wo spezielle, zum Beispiel ein Animationsfilm realisiert werden soll oder wo ein länger dauerndes Skulpturenworkshop stattfindet, da gibt es, in dem Grenzen vorgegeben sind und in dem meist zu Beginn ein sehr großer Enthusiasmus da ist, dass daran sich alle beteiligen können, gibt es dann sehr bald den Punkt, dass das mit Ausdauer, mit Mühe, mit der Entwicklung einer Form, einer Struktur zu tun hat, und wo dann das Spiel beginnt, geh, mach du das, geh, ich habe keine Zeit, mich freut es nicht. Also auf dieser Ebene muss man dann schauen, dass man wieder die Leute motiviert und dass sie auch erkennen, dass man aus diesem Spiel erstens einmal aussteigt, Grenzen wieder einmal zeigt und über diese Grenzen auch ermöglicht, dass man was weiterentwickelt und dann sozusagen ein Produkt fertigstellt, was dann zum Beispiel auch für die Arbeitsfähigkeit wieder was sehr Wichtiges ist, weil gerade über diese Kunstprojekte sehr oft die Leute, die nach einer längeren Phase, wo sie nicht in einem standardisierten, normalen Arbeits- oder Leben also involviert waren, dass sie dann über diese Kunstprojekte neben dem therapeutischen Programm lernen, wieder langfristig zu arbeiten, zu planen. Und das sind lauter Voraussetzungen, die dann am Arbeitsmarkt auch sehr, sehr wichtig sind. Und das ist dann sogar eine Möglichkeit, es lustvoll zu erlernen oder auszuprobieren, ob es geht oder nicht.
Ja, wir haben jetzt davon gesprochen, wie man sich fangen kann, wie auch Kunst dabei helfen kann. Ich möchte jetzt aber gerne wissen, wie kommt es eigentlich zum Gegenteil? Wie kommt es dazu? Wie ist das so? Wie erleben das die verschiedenen Leute bei Crazy Industries? Sie haben es ja schon vorhin besprochen, gab es sehr, sehr viele in der Beginnzeit Selbsthilfegruppen, wo viele miteinander gesprochen haben. Wie ist denn das, wenn man sich ausklinkt, wie wir das auch bei uns jetzt in diesem Stück gesehen haben?
Was passiert halt, dieses Ausklinken ist halt schwer.
Was empfinden die Leute, wie erzählen sie das, dass sie das empfunden?
Ja, das ist meistens ist es so, dass bei Psychosen ist es meistens so, dass die Leute schon mit 17 bis 20 Jahren erkranken, die meisten davon. Und das Problem dann eben ist auch, dass sie keine Schulausbildung fertig machen können, keine Arbeitsausbildung machen können und sich zurückziehen, dann die Probleme eben, wie es die Frau Klug schon erzählt hat, dann in der Familie eben dann beginnen, bis die Familie eben merkt, dass der Betreffende nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Es ist auch schwer, darüber zu reden. Ich kenne sehr wenige, die wirklich darüber reden können, weil die Gefühle und so weiter, gerade bei Psychosen, wo man ja von Gefühls- und Denkstörungen überschwemmt wird, dass das sehr schwer nachvollziehbar ist, was da jetzt genau passiert ist. Aber von den Gefühlen her wissen das die meisten Leute sehr genau, dass da irgendwas passiert ist, was irgendwie anders ist, anders gewesen ist. Nur bis man eben merkt, was sich bei der Umwelt oder beim Sozialen oder beim Umfeld geändert hat, das kann oft sehr lange dauern. Also ich persönlich habe das, glaube ich, jahrelang nicht mitbekommen, wie meine Eltern oder Familie oder Freunde irgendwie vielleicht bei mir diese Veränderung bemerkt haben, die ich selber gar nicht so wahrgenommen habe. Und ich kenne auch Leute, die Psychosen gehabt haben, die das als angenehm sogar empfunden haben, gar nicht krankhaft empfunden haben. Manche haben sich gesünder gefühlt als je zuvor, aber für viele war es äußerst, haben sehr gelitten darunter. Es ist halt der individuelle Zugang, ist halt immer bei jedem ganz anders.
Ja, vielleicht sollte man das an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Also Behinderungen oder auch psychische Erkrankungen sind immer etwas sehr Individuelles. Sie können sich bei derselben Diagnose aber auch ganz unterschiedlich äußern. Sie spielen natürlich mit der Lebensgeschichte zusammen und jeder hat so wirklich seine eigene individuelle Behinderung. Meine Frage jetzt, wie sind Sie denn bei Crazy Industries damit umgegangen? Wie sind Sie an psychische Behinderungen, an psychische Erkrankungen herangegangen?
Vielleicht auch aus meiner eigenen Geschichte heraus auch. Also ich hatte das Problem, dass ich nicht reden konnte. Durch meine Erkrankung konnte ich über Jahre hinweg konnte ich nicht kommunizieren. Und vielleicht bei Crazy Industries habe ich dann gelernt, auch vor allem bei Crazy Industries, vielleicht auch Therapie und so weiter, wieder zu kommunizieren. Und das war das Wichtigste für uns, war eben, dass die Leute kommunizieren wieder. Die meisten Leute, die wir damals kennengelernt haben, konnten eben nicht, vielleicht so wie ich, aber vielleicht auch etwas anders, konnten nichts, wie soll man sagen, nichts von sich hergeben. So immer alles in sich selbst gefangen. Und es war für uns immer das Wichtigste und das war vielleicht ein Grund, warum die Leute so waren, aber andererseits auch wieder diese Veränderungen und dieses Gegenteil davon, diese Stimmungsschwankungen oder diese Wutausbrüche oder diese sozialen Auffälligkeiten, aber viele auch, die nichts eben von sich ergeben konnten. Nicht? Wir waren, da wir selber von unserer Gruppe damals die meisten an Psychosen gelitten haben, hat uns das eben interessiert, wie das andere in der Psychose gesehen haben oder wie es anderen dann gegangen ist, und das war auch unser Zugang eben, um Leute vielleicht etwas aus unserer eigenen Erfahrung darüber zu beraten und auch ihnen zu helfen, sie zu begleiten. Aber das haben wir eben über 15 Jahre lang gemacht und sind auch an unsere Grenzen gestoßen damit, weil das konnten wir als Nicht-Therapeuten oder so nicht, eben das haben wir eben auch Therapeuten, Ärzte zuziehen müssen oder die Leute dorthin schicken müssen. Aber grundsätzlich gesagt, natürlich ist das krankhaft, natürlich übersteigert oder Wahnvorstellungen oder Halluzinationen und so weiter, das ist schon klar, aber es hat eben jeder ein anderes Gefühl dabei gehabt. Und Gefühle sind, glaube ich, in dieser Erkrankung sehr wichtig.
Ich habe jetzt vor, und das tue ich jetzt auch, nicht nur beim Podium sozusagen, sondern auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen.
Also ich möchte ein Kompliment sagen, weil das so super war, was er gesagt hat, der Herr.
Gibt es sonst irgendwelche Stellungnahmen, Fragen?
Mich würde noch genauer interessieren, was jetzt diese Crazy Industry ist, vielleicht habe ich es vorher überhört, weil ich noch dazugekommen bin erst, aber was jetzt die Arbeit ist oder was da gemacht wird, genau, außer diese Beratung oder sowas. Also Crazy Industries klingt so nach Produktion.
Crazy Industries wurde gegründet 1989 als Selbsthilfeprojekt. Das war einer der Pioniere der psychiatrischen Selbsthilfe in Österreich. Und unser Bestreben war sozusagen, wir haben gesehen, dass wir waren in einer Nachbetreuungsstation nach unserem stationären Aufenthalt und haben dort gemerkt, dass die Leute irgendwie nicht so ganz einverstanden mit dem Ganzen waren und aus Gesprächen heraus und haben uns eigentlich gedacht, oder der Herr Horvath hat sich gedacht, eben, dass man die Leute auch rausführen kann aus dem Ganzen, dass die Leute auch einen gewissen Anspruch an Normalität haben müssen. Wenn man von den Leuten verlangt, sie sollen wieder sozusagen gesund werden, aber wie sollen sie gesund werden? Immer nur, wenn sie immer nur die Normalität an sich, eigentlich der Begriff Normalität ist schon, könnte man schon drüber stundenlang diskutieren, was das genau ist.
Naja, diskutieren wir mal. Was ist aus Ihrer Sicht Normalität?
Familie oder der ganze Teil der Gesellschaft, die Familie will, dass der Betreffende wieder gesund oder normal oder so wird, dann muss er irgendwie normal behandelt werden sozusagen von der Gesellschaft. Nur das ist aber völlig nicht möglich aufgrund seiner Erkrankung, weil die meisten Leute sozusagen oder die Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft, wenig oder nichts mit diesen Leuten zu tun haben will, vor allem wenn es ihnen nicht gut geht.
Stichwort Psychiatrie. Wir haben in diesem Stück ja Anfang des 20. Jahrhunderts ja einige Methoden gehört, Morphium und ja, Insulin und Ähnliches, was ja ziemlich hardcore ist. Die Psychiatrie hat sich verändert, vor allem aber haben sich das Umfeld verändert. Es gibt auch andere Dinge außer Psychiatrie, was ja Crazy Industry auch, glaube ich, bewiesen hat. Crazy Industry hat sich ja auch sehr mit Psychiatrie auseinandergesetzt. Wie ist denn Ihr Verhältnis Psychiatrie, andere Möglichkeiten? Oder beziehungsweise, was gibt es heute in Ergänzung dazu vielleicht?
Naja, was wir dann eben versucht haben, vielleicht normal dieser Anspruch ist, dass jeder Mensch Urlaub macht in seinem irgendwann einmal, dass das völlig normal ist, und das haben wir eben auch versucht, eben auch die Leute zu animieren, das zu machen, was sie sonst nie machen, oder es hat Leute gegeben, die noch nie in ihrem Leben Urlaub gemacht haben, dass wir das eben versucht haben, nicht? Also irgendwelche Therapie oder so weiter oder irgendwas, dass die Leute wirklich, also mit unserer Unterstützung natürlich damals, das wäre allein nicht möglich gewesen, irgendwo hinzufahren und eigentlich das zu tun, was der normale Mensch sozusagen auch macht. Das war vielleicht der erste Ansatz dazu, nicht? Und eigentlich, wir haben auch gemerkt, die Leute haben damals sehr viel Freizeit, und was sollen sie mit ihrer Freizeit tun, nicht? Es war noch nicht möglich, arbeiten zu gehen oder die Schule irgendwie abzuschließen. Aber doch irgendwas Vernünftiges, so unter Anführungszeichen, zu tun, um vielleicht eine gewisse Lebensqualität zu erreichen.
Der Begriff Normalität ist gefallen. Ich möchte dem auch den Begriff Wahrheit gegenüberstellen. Wir haben in einer unserer Vorgespräche auch so von einem Spiegel gesprochen, was das Verhältnis der Angehörigen zu einem psychisch erkrankten Menschen betrifft. Und da spielt ja auch das hinein, was wir schon vorhin gesagt haben, mitspielen, sich ausgrenzen, das hat ja alles damit zu tun. Wie ist das für Sie gewesen? Beziehungsweise was macht Ihr Verein? Das sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen sagen, weil wir haben Ihren Verein noch gar nicht vorgestellt.
Also HPE setzt sich ein für die Interessen von den Angehörigen der psychisch Erkrankten, möchte aufmerksam machen auf die Probleme der psychisch Erkrankten, aber auch auf die Probleme des Umfeldes und der Angehörigen, die ja diejenigen sind, die dann den Erkrankten wieder auffangen müssen. Das Sicherheitsnetz ist nicht so dicht gewebt, dass nicht irgendwo noch jemand sein muss, der in schwierigen Zeiten für den Kranken da sein muss. Und das sind in den meisten Fällen die Angehörigen oder sehr gute Freunde. Das müssen Freunde sein, die sehr viel auf sich nehmen wollen, weil es eben sehr anstrengend ist, wenn jemand eben gerade in der Psychose ist, dass man trotzdem mit dem so umgeht, dass es auch für ihn eine Bereicherung ist. und HPE versucht jetzt diese Angehörigen und diese Freunde zu unterstützen in ihrem Wirken. Und das machen wir mit Informationsveranstaltungen. Da hat vor allem HPE Wien sehr viele Veranstaltungen, aber auch in den Bundesländern gibt es Veranstaltungen. Wir machen es mit Selbsthilfegruppen, weil wir gesehen haben, wie angenehm es ist, mit jemandem zu reden, der ähnliche Probleme hat. Und sehr oft hilft es schon, wenn man sie eben einmal im Monat trifft und ein bisschen drüber aussprechen kann, wie es einem geht. Und das ist genau das gleiche Konzept, wie es für die psychisch Erkrankten angenehm ist. So ist es auch für die Angehörigen angenehm, wenn man mal reden kann über die Probleme. Und wer eben nicht in so eine Selbsthilfegruppe gehen will, der kann dann zu Beratungen gehen. Das sind so Beratungen auf gleicher Augenhöhe, weil wir als Angehörige dann andere Angehörige beraten und uns sehr gut vorstellen können, was in ihnen vorgeht, was ihre Probleme sind. Und das fängt an bei, wie schaffe ich es, dass der Partner oder mein Kind jetzt Medikamente nimmt, weil ich sehe, wenn er sie nicht nimmt, dann geht es ihm sehr schlecht. Und es ist ein ganz schwieriger und langer Weg, bis jemand Medikamente nehmen will. Oder wie schaffe ich es, dass er vielleicht doch ein bisschen hinausgeht. Es gibt psychisch Erkrankte, die sich den ganzen Tag einschließen. Und das ist, tut einem selbst furchtbar weh als Mutter, wenn man weiß, die Tochter, die kann nicht rausgehen. Die traut sich nicht vor die Türe. Da leidet man halt auch sehr mit und dann tut es wiederum dieser Mutter gut, wenn sie woanders hingehen kann, drüber reden. Oder die Informationen in Bezug auf die finanziellen Angelegenheiten. Psychische Erkrankung bedeutet in den meisten Fällen einen finanziellen Abstieg. Das heißt, man kriegt, wenn man Glück hat, eine Invaliditätspension, hat aber meist nicht sehr lange gearbeitet. Die Invaliditätspension ist eine sehr geringe. Jetzt muss man mit dem Ganzen auskommen. Das ist sehr eine schwierige Situation. Oder, dass man die Angehörigen berät über, dass man um Pflegegeld ansuchen kann, Rezeptgebührenbefreiung und so weiter. Weil das ist das, was die Angehörigen dann übernehmen.
Ich hätte noch eine andere Frage, Strukturierung. Sie haben einmal gesagt, das ist ganz wichtig für diese Menschen. Warum?
Wenn jemand ein strukturiertes Leben hat, wenn er das schon einmal schafft, in der Früh aufzustehen und wohin gehen zu müssen oder zu können, dann ist es schon wieder ein Schritt vorwärts. Bei einer psychischen Erkrankung gehen die Schritte immer sehr, sehr langsam. Und wenn jemand einmal diesen Schritt gemacht hat, ist es schon wieder ein bisschen mehr in Richtung Normalität, in Richtung Lebensqualität.
Das bedeutet aber auch, dass wenn es jemand schafft, eine einfache Arbeit zu finden, die ihm strukturieren oder ihr strukturieren hilft, dass das dann auch eigentlich jemanden stärken könnte.
Ja.
Worauf muss man aber dann aufpassen? Was sollte nicht passieren, wenn man eine Arbeit sucht oder dann eine Arbeit hat?
Die Problematik ist dann die Überforderung. Es ist sehr schwer, sich selbst einzuschätzen und zu wissen, ich kann 20 Stunden arbeiten oder ich kann nur 10 Stunden arbeiten. Ich darf aber auf keinen Fall voll erwerbstätig sein, weil dann komme ich wieder in die Krankheit zurück. Und das will ich natürlich verhindern. Deshalb ist es so wichtig und bin ich sehr froh, wenn das Bundessozialamt so viel wie möglich anbietet, ob es jetzt 2 Stunden pro Tag sind, weil der Kranke nur 2 Stunden arbeiten kann, dann ist schon viel geholfen und wieder ein Schritt in eine für den Kranken günstige Richtung.
Das Bundessozialamt ist angesprochen und wir sind eben beim Thema Arbeit auch. Und meine Frage an Sie, welches Projekt, an das Sie sich jetzt erinnern können und wo Sie auch beteiligt waren, ist Ihnen besonders wichtig?
Wir sind grundsätzlich alle gleich wichtig. Nein, wir fördern ja natürlich sehr gerne Projekte, wo wir sehen, dass Engagement und mit Herzblut sozusagen mit Menschen mit Behinderung gearbeitet wird. Also ich kann keins wirklich hervortreten lassen. Aber was wir selber anbieten, auch in der Behörde, ist die persönliche Assistenz. Also Assistenz, persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, wo direkt eine Assistentin oder ein Assistent mit einer Betroffenen oder Betroffenen arbeitet und zusammen wieder mit einer Institution, mit der Wiener Assistenzgenossenschaft, Dorothea Broschek, und das sich also wirklich bewährt hat und jetzt 5 Jahre alt geworden ist, die wagt, sage ich einmal. Also da haben wir wirklich gelernt, das Bundessozialamt Drehscheibe zu spielen, dass wir nämlich eine direkte Arbeit zwischen Assistent und behinderten Menschen finden konnten und auch bezahlen zum Teil. Also das wäre einmal die Assistenz am Arbeitsplatz. Dann gibt es natürlich auch diese geschützten Arbeitsplätze, auch für psychisch Erkrankte, wo natürlich man auch auf das Krankheitsbild sehr stark Rücksicht nimmt und natürlich auch schaut, wie lang hält so ein Kranker jetzt die Arbeit aus, die ihm Spaß macht, weil er kommt ja gern oder sie kommt ja sehr gerne, aber manches Mal dauert es nur 50 Minuten und manches Mal kann er eine ganze Woche oder kann sie eine ganze Woche durcharbeiten. Also es ist ein wirklicher Lernprozess für alle und wir freuen uns natürlich, dass man mit der HPE oder mit Sonnensegel oder Crazy Industries oder Promente oder mit Frick Radio, wollte ich auch sagen, eben so gut zusammen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und wirklich eine vollkommene Gleichstellung bekommen.
Ich möchte nochmal zu Ihnen kommen, Herr Neuhold. Das Stück findet ja nicht ganz zufällig hier statt, beim Grünen Kreis. Warum haben Sie sich denn entschlossen oder wie ist es denn dazu gekommen, dass es hier gemacht wird?
Also auf alle Fälle muss ich mich da im Namen des Teams und vom Grünen Kreis und vom Pool 7, vor allem bei der Eva bedanken, die da mit großem Engagement und voller Enthusiasmus gekommen ist und gefragt hat, können wir das da bei euch probieren? Und ich habe natürlich mich sehr gefreut, wie sie gekommen ist und habe mir gedacht, eine ideale Kombination, weil genau damit einige Themen, die wir uns da bemühen, in diesem Projekt zu verwirklichen, da einfach wirklich ein optimales Forum finden. Und was wir da machen, ist, dass wir wirklich den Initiativen und den kreativen Ausdruckswünschen und Bedürfnissen der Menschen, die vielleicht nicht im ganz normalen, standardisierten Leben einen Platz finden oder die bis jetzt eher gesellschaftlich an den Rand gedrängt wurden, dass die da ein Forum finden, wo sie sich präsentieren können mit ihren Arbeiten und mit ihren Leistungen. Und dieses Netzwerk praktisch für Kulturinitiativen, für Diskussionen in diesem Umfeld, unter Umständen vielleicht auch in Form einer zukünftigen Zusammenarbeit mit dem Bundessozialamt oder mit der HPE, wenn die irgendwelche Räume suchen, das ist ganz einfach ein Anliegen von Pool 7. Und was bei uns auch als Pool 7 Arbeitsprojekt dazukommt, ist, dass dieser Betrieb hier von suchtkranken Menschen nach Abschluss einer Langzeittherapie betreut wird. Das heißt, wir versuchen da Arbeitsprojekte aufzuziehen, wie unter anderem das Catering. Dankeschön an das Catering-Team hinten vom Grünen Kreis. Die versuchen oder die machen nicht nur die Brötchen für uns heute, sondern die können Groß-Caterings bis zu 600 Personen anbieten. Und das heißt, dass durch die Durchführung dieser ganz konkreten Arbeitsschritte ein ganz ein wichtiges Arbeitstraining erfolgt. Und Pool 7 ist das Büro dafür.
Jetzt gäbe es natürlich noch jede Menge Fragen. Ich denke mir, die Zeit reicht allerdings nicht aus. Wenn Sie noch was ganz was Dringendes fragen möchten, dann hätten Sie jetzt noch eine allerletzte Gelegenheit dazu. Möchte noch irgendjemand eine Frage stellen oder irgendetwas dazu sagen?
Ich weiß jetzt zu wenig über die Entstehung von psychischen Erkrankungen, aber mich würde noch interessieren, weil das für mich auch im Stück ein bisschen so herausgekommen ist, dass natürlich am Beginn einer psychischen Erkrankung oder an dem Beispiel von Nijinsky gestanden ist, dass er sich in Bereiche vorgewagt hat, wo ihn die anderen nicht mehr verstanden haben. Und da ist er mir noch gar nicht so psychotisch oder verrückt vorgekommen. Es waren einfach verrückte Sichtweisen auf Probleme, die eigentlich durchaus legitim sind. Und da stellt sich mir die Frage, inwiefern, und die beiden haben ja aus meiner Sicht beide ihre eigenen Interessen auf den Nijinsky gehabt. Und insofern stellt sich für mich die Frage, inwiefern nicht Gesellschaft und gesellschaftliche Strukturen und ihre Reaktionen darauf faktisch das Hineinrutschen in einen Verlauf, der dann sich in einer psychischen Erkrankung verfestigt, begünstigen oder bremsen könnten. Gewissermaßen, je nachdem, wie man darauf reagiert, auf verrückte Standpunkte.
Ja, Moment, ich sehe jetzt gerade noch eine Wortmeldung.
Ich wollte mich nur als Stimmenhörerin einbringen. Ich höre seit 8 Jahren eine Stimme und lebe sozusagen mit ihr. Und habe mir dann gedacht, nachdem ich das Wort Stimmen hören das erste Mal bei einer Zwangsanhaltung in der Psychiatrie dann vernommen habe, dass es vielleicht wichtig ist, dieses Wort in unsere Gesellschaft einzubringen, damit einmal gefragt wird, was ist Stimmen hören eigentlich? Und das versuche ich in Wien zu tun. In Linz gibt es ein Stimmenhörnetzwerk, das angeschlossen ist an das internationale Netzwerk Intervoice. Ich war gerade auf einem Kongress in Berlin, der alle 2 Jahre stattfindet, zum Thema Stimmen hören. Also ich glaube, Wien besonders ist ein Entwicklungsland für das Stimmen hören. Und darum wollte ich mich heute hier vorstellen. Mein Name ist Monika Mikus.
Ich glaube, das Wichtigste ist, Sie hören Stimmen. Sie sagen das auch ganz offen. Und Sie haben gelernt, damit umzugehen. Und Sie stehen auch dazu.
Und ich stehe dazu, ja.
Dazu kann man eigentlich nur gratulieren.
Dankeschön.
Meine Frage wäre die, weil da vorhin die Frage gestellt worden ist, wie ist denn das gewesen am Anfang? Ich würde gerne die Eva Jankowski, die Autorin und auch die Schauspielerin dieses Stücks fragen, wie war denn eigentlich der Zugang zu dieser Behinderung, psychischen Erkrankung von Nischinski, dass du dieses Stück geschrieben hast und da auch mitspielst?
Also am Anfang ist gestanden das Tagebuch, das habe ich durch einen Kollegen in die Hände bekommen und habe es gelesen und habe mich eigentlich dieser Frage des Herrn vorhin auch sozusagen damit konfrontiert. Also diese Frage ist in mir sofort aufgekommen, wieso wurde er als krank abgestempelt? Dieses Tagebuch hat so viele Sätze und so viele Gedanken drinnen, die eigentlich gar nicht mal meiner Meinung nach als verrückt anzusehen sind, sondern im Gegenteil, das ist dann eher so eine Sache, wie wenn er zum Beispiel eine Stimme gehört hätte, das ist ja auch etwas quasi Übernatürliches. Warum hat die Romula so viel Angst gehabt? Warum wurde er sofort auch von dem Dr. Greiber mit Morphium behandelt und so weiter? Also das sind alles Fragen, die in meinem Kopf bis zum heutigen Tage nicht wirklich beantwortet sind und die wollte ich eigentlich in den Raum stellen. Das heißt, natürlich braucht es in jedem individuellen Fall einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten oder jemanden, der das natürlich von der wissenschaftlichen Seite beurteilen kann. Aber ich glaube, genau das wollte ich hinterfragen, ja, weil der Nischinski hat, klar, er hat ein sehr unregelmäßiges Leben gehabt, ständig auf Tournee gewesen, ständig unter finanziellem Druck gestanden. Die Beziehung zu Diaghilev war keine glückliche, so das war eigentlich eine Zwangsbeziehung heraus aus einer Notlage. Also der Diaghilev war homosexuell, Nischinski war es nicht. Und immerhin hat er 5 Jahre lang in dieser Beziehung gelebt und Diaghilev hat halt sehr viel dazu beigetragen, ihn abzuschirmen von anderen Menschen und so weiter. Also das war sicher auch ein großer Druck. Dann hatte die Romula geheiratet. Daraufhin hat ihn Diaghilev sofort entlassen. Dann kam der Krieg dazu. Er war 1,5 Jahre lang unglücklich mit seiner Frau bei seiner Schwiegermutter im Haus untergebracht. Und. Also es waren ganz, ganz viele Dinge, die keine Stabilität in seinem Leben zugelassen haben. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass er da weiter und weiter hineingerutscht ist. Auch in eine Phase, von wo er eben nicht geantwortet hat, also Katatonie, beziehungsweise wahrscheinlich, das ist eben die Frage, wie weit war ihm das sogar bewusst? Ich glaube, der persönliche Druck mit seinen Beziehungen und so, das Umfeld, das ist ihm zu viel geworden.
Man kann aber sagen, die Grenzen sind verschwommen, weil es ist ja uns auch nicht ganz klar, auch im Stück klar geworden, was war es jetzt wirklich, wie weit war das so oder was nicht.
Ja, die Frage sozusagen, wie lang ist etwas normal und wann ist es nicht mehr normal? Ja?
Ich würde gerne die Chance nützen, auch den Darsteller, den Schauspieler des Diaghilev zu Wort kommen zu lassen. Wie haben Sie sich denn dieser Rolle genähert? Wie haben Sie sich auch dieser Rolle und dem Wahnsinn, wenn man das jetzt so sagen darf, genähert?
Das ist ein böser, menschlich habgieriger Mensch, der einen Menschen haben möchte, besitzen möchte, denke ich. So sind wir an das herangegangen. Der hat eine Idee, wie man Geld machen kann und macht diesen armen Nischinski zu Geld. Das ist das, was man ihm vorwerfen kann. Auf der anderen Seite ist er ein ganz sensibler und furchtbar verletzbarer Mann, schier und liebt natürlich diesen Nischinski, liebt den abgöttisch und verfällt dadurch in eine sexuelle Hörigkeit, Abhängigkeit ihm gegenüber und checkt das schon alles ganz gut. Also der macht das, aber Es ist, also so wie das Stück beginnt, es ist die Information, dass der Nijinsky, das ist eine meiner Lieblingsstellen im Stück, wo der versagt wird, was, er heiratet eine Frau, das ist, wäre es ein Mann, gut, das könnte man akzeptieren, aber eine Frau, das ist die Katastrophe schlechthin. Ich mag solche Figuren, die einfach verletzbar sind, die sind egoistisch, die haben ihre Ideen. Und so habe ich mich, das wollte ich eigentlich sagen, habe ich mich der Figur genähert, dass der einfach, das ist ein Mensch. Mehr kann man eigentlich zum Diaghilev nicht sagen.
Er war doch der Vertreter, kommt dann in das Stück als solcher vor, der immer eigentlich eher sagt, na ja, das ist schon erklärlich, das ist ein Künstler, na so verrückt ist das eh nicht. Ist das Kalkül gewesen, Ihrer Meinung nach?
Ich weiß nicht, ob das Kalkül ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, für mich ist es wahnsinnig schwer überhaupt zu verifizieren, wo beginnt Irrsinn und wo hört er auf. Also ich habe da jetzt wirklich zugehört, aufmerksam dieser Diskussion und ich frage mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ob ich nicht eigentlich auch schon wahnsinnig geworden bin. Ich habe auch in meinem Freundeskreis Menschen kennengelernt, die dann einfach irrsinnig geworden sind einfach verrückt geworden. Diaghilev ist nicht verrückt. Er liebt diesen Mann, diesen wunderschönen Nijinsky. Und das ist ein Mensch, den man irgendwann lieben muss als Figur. Und dann kann man das machen, und sonst nicht.
Danke. Eine allerletzte Frage möchte ich aber doch noch hier stellen zum Abschluss. Wir haben jetzt gehört, die Grenzen verfließen, die Grenzen verschwimmen. Ich denke mir, das wird wohl auch Thema gewesen sein. Wie geht man denn damit um? Wir haben vorhin schon von Grenzen gesprochen. Es ist doch auch so, dass es keine Grenzen gibt, wo man irgendwo hineinfällt. Ist das so?
Ja, ich finde es immer so, der Zugang ist immer verschieden halt, nicht? Wie man das sehen kann, nicht? Was jetzt normal oder nicht normal ist. Und das ist eben auch, diese Frage ist eben deswegen auch schwer zu beantworten, weil ja viele Menschen zwischen den Gangen gegenüber Vorurteile schon haben und schon irgendwie festgelegte Meinungen darüber haben, was jetzt normal und nicht normal ist, aber das ist in Wirklichkeit nicht beantwortbar, finde ich. Und wenn man von Grenzen redet, also von meiner persönlichen Situation aus kann ich sagen, ich habe diese Grenzen vielleicht in dem Sinne meiner Erkrankung auch nicht gesehen. Nur man muss sich eben, wenn man aus diesem akuten Krankheitsbild herauskommt, erarbeiten. Weil Grenzen sind absolut notwendig, um auch eine psychische Erkrankung so zu bewältigen, um auch wieder am Leben teilnehmen zu können.
Sie haben vorhin gesagt, jede psychische Erkrankung, jede psychische Behinderung ist individuell. Würde das dann auch bedeuten, dass man eigentlich auch dann individuell versucht, damit umzugehen? Den Weg zu finden, damit einigermaßen gut umzugehen?
Das glaube ich sehr wohl, ja, dass der individuelle Weg sehr wichtig ist. Für jeden ist es anders, es kann nicht für zwei Menschen der gleiche Weg, also das gleiche gut sein, um diese Erkrankung rauszukommen, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das ist ja das Schwerste, weil man ja durch die Erkrankung sehr viel fremdbestimmt wird, weil man eben therapiert wird oder eben arbeitslos ist oder immer Menschen hat, die einen irgendwie immer helfen müssen. Darum glaube ich, dass Selbstbestimmung, sich das zu erarbeiten, aber das kommt aus einem selbst heraus, nicht? Vielleicht, wenn man eine Gemeinsamkeit in allen sieht, ist, dass man sich das selbstbestimmte Leben irgendwie erarbeiten muss, aber das aber jeder anders machen muss. Was für einen gut ist, muss für einen anderen nicht gut sein.
Ich glaube, Selbstbestimmung ist ein schönes Wort, mit dem wir hier aufhören können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Diskussion. Und danke, dass Sie noch so lange ausgeharrt haben. Herzlichen Dank. Gestaltung und Moderation Gerhard Wagner. Weitere Informationen zu diesem Stück finden Sie auf unserer Homepage www.freak-radio.at unter Freak aktuell. Freak, 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 Freak.